Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Ob Märchen, Komödien oder Filme wie Stirb langsam, das Fernsehprogramm um die Weihnachtszeit ist eigentlich jedes Jahr so ziemlich das Gleiche. Aber wie feiert eigentlich die Streaming-Welt Weihnachten? Das hat für uns die Bloggerin und Soziologin Nadja Chehadé recherchiert. Und von ihr wollte ich wissen, was denn eigentlich die Streaming-Dienste so im Wesentlichen vom linearen Fernsehen unterscheidet, was denn da überhaupt in diesem Jahr so geboten wird.
Also das diesjährige Weihnachtsprogramm würde ich sagen, same, same, but different. Also Apple TV zum Beispiel operiert so ein bisschen nach dem Motto Klasse statt Masse. Da gibt es ganz groß dieses Jahr die Mariah Carey Magical Christmas Show. Die hat auch aktuellen Corona-Bezug, ist aber ein Format wie aus einer ganz anderen Zeit. Also unfassbar viel Glamour, alles richtig kitschig, überdimensional. Also eine sehr aufgepumpte Show einfach. Und es sind viele mega Stars dabei, wie zum Beispiel Ariana Grande oder auch Snoop Dogg. Und da kommt man sich schon ein bisschen vor wie in so einer überdimensionierten Christmas-Version der MTV Awards. Mhm. Und das ist wie so ein Gruß aus eigentlich schon lang vergangenen Zeiten. Das soll aber wahrscheinlich auch genauso sein. Außerdem läuft bei Apple auf jeden Fall noch der alte Zeichentrickklassiker, die Peanuts, fröhliche Weihnachten. Mhm. Das war es dann aber auch eigentlich schon. Und ich würde ansonsten auch die Serie Dickinson über die Dichterin Emily Dickinson als würdig erachten, über die Feiertage gut zu unterhalten. Die wurde zwar nicht für Weihnachten produziert, aber die kann auf jeden Fall mithalten mit so diesen historischen Mehrteilern, wie man die vor einem Jahrzehnt auch gerne mal bei Arte zur Weihnachtszeit geschaut hat. Ja, aber ansonsten muss man sagen, Apple hält sich elegant zurück und übt sich, außer bei der Carrie-Geschichte, schon ziemlich im Weihnachts-Understatement.
Und wenn wir jetzt mal auf die Konkurrenz schauen, also jetzt der große Player Netflix zum Beispiel, was bietet der?
Netflix ist da tatsächlich der große Player und bedient da quasi auch wie so eine heilige Dreifaltigkeit. Also Filme, Serien, Weihnachtsspecial, das ist mittlerweile schon Standardsortiment jedes Jahr. Und da ist von ja, wirklichem Schrott bis zu wirklich guten Produktionen auch einfach alles dabei. Es gibt natürlich in diesem Jahr auch eine ganze Reihe neuer Romcoms, also diese neue Art romantischer Weihnachtskomödien, und viele von denen werden zwar vom Publikum richtig gefeiert und geliebt, aber von den Kritikern gehasst. Zum Beispiel Holiday ist dieses Jahr eine romantische Komödie, die halt wie so ein schlechter Aufguss aller Weihnachtsfilm-Schmonzetten wirkt. Also das Muster ist dann natürlich immer gleich bei solchen Filmen. Es ist Weihnachten, ein Mann und eine Frau treffen und verlieben sich. Das hört sich wahrscheinlich plump an und das ist dann meistens in diesem Film auch genauso plump.
Wir hören mal kurz rein.
Er ist mein Holiday-Date. Holiday-Date? Nur für die Feiertage, ohne Verpflichtung.
Unsere Hände lagen aufeinander. Hast du verhütet?
Wenn du ihn magst und er dich mag, wo gibt's dann ein Problem? Ich kann ihn nicht mögen, bevor ich nicht ganz genau weiß, dass er mich auch mag.
Menschen sind nicht dafür gemacht, an Feiertagen allein zu sein. Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?
Ja, das klingt nach altbewährtem Rezept, aber es klingt auch irgendwie ganz schön aus der Zeit gefallen. Also als wären wir doch eigentlich gerade bei anderen Themen, oder?
Also ich muss auch sagen, wenn man gerade in diesem Jahr diese Art von Weihnachtsfilmen sieht, in denen also dann auch größere Familienweihnachtsfeiern stattfinden oder neue Romanzen sich anbahnen und zelebriert werden und dann am besten noch in überfüllten Weihnachtslocations wie so Christkindlmärkten oder Shoppingmeilen, also kann man schon sagen, das kann gar nicht weiter von unserer Realität entfernt sein, die wir gerade haben. Das ist eigentlich fast schon Science Fiction. Aber das gehört ja auch immer schon zum Genre Weihnachtsfilm dazu, dass es sehr unrealistisch war und dass jedes Klischee mitgenommen wird. Also auch so der Schnee an Weihnachten ist da ja immer obligatorisch, obwohl der ja auch nicht automatisch jedes Jahr bereitgestellt wird, also zumindest in unseren Breitengraden nicht. Und dass das größte Geschenk dann eben die große Liebe ist, das ist natürlich auch so ein Hetero-Klischee schlechthin. Und manche Filme sind so übertrieben kitschig und von der Story so unrealistisch, also auch ohne Corona unrealistisch, dass sie dann fast schon wie so eine unfreiwillige Persiflage von Weihnachtsfilmen wirken. Also so wie bei Netflix zum Beispiel Prinzessinnentausch. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil und der ist halt wirklich derbe, derbe Klischee-Film.
Meine Damen und Herren, Lady Fiona Pembroke.
Maggie Moo. Oh. Ein Doppelkinn, das lösche ich lieber.
Nun wird's lustig.
Oh wow, das hört sich wirklich verdammt lustig an und auch irgendwie auf gewisse Weise verdammt regressiv. Warum will man das offenbar jedes Jahr wieder sehen? Oder sagen wir, warum will das Publikum das offenbar jedes Jahr wieder sehen?
Also Netflix ist ja schon seit langem auf dieses Zugpferd Weihnachts-Romcoms aufgestiegen und die Filme sind sehr erfolgreich, sonst würden sie ja auch nicht jedes Jahr wieder neu aufgelegt werden. Und es gibt da einfach auch so eine ganze Produktionsindustrie, also auch am laufenden Band, Weihnachtsserien, und das ist in dieser Frequenz tatsächlich auch eine recht neue Entwicklung, weil eben das Publikum natürlich dann auch ja beliebte Formate richtig durchbingen will, stundenlang. Und dann werden manchmal nicht nur kleine Filmchen, sondern ganze Staffeln Weihnachtsgeschichten rausgehauen, manchmal auch mit Fortsetzungen. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben dieses Stillen eines Bedürfnisses nach einer heilen Welt und gewohnten Bildern, also gerade auch in diesem Jahr, nochmal Sachen sehen wie Eiskunstlaufbahnen, Weihnachtsmärkte, Shoppingmeilen, dazwischen auch mal die große Liebe. Ich glaube, dass das generell, aber vor allem in diesem Jahr auch nochmal so ein Kitschpflaster auf der Corona-geplagten Seele für manche ist.
Wo beobachten Sie denn diese akute Nostalgie-Sehnsucht sonst noch in der gestreamten Pop-Welt?
Oh, da gab es einiges in dieser Vorweihnachtszeit. Und ich glaube, so für mich persönlich war einer der Höhepunkte die Rückkehr der No Angels in den Popdiskurs. Also ausgelöst dadurch, dass die auch endlich mal in den Plattenkatalog bei Spotify aufgenommen wurden. Und das fiel in die frühe Vorweihnachtszeit. Dann wurden auch direkt die Christmas-Hits der No Angels in den sozialen Medien hoch und runter gespielt. Das war auf jeden Fall ein schöner Gruß aus der Vergangenheit.
Ach, Balsam für die geschundene Seele. Okay, aber können Sie denn auch irgendwas empfehlen für die gestreamten Feiertage?
Klar, also Dickinson auf Apple, wie ich anfangs schon sagte. Auf Netflix empfehle ich Dash und Lily. Das ist so eine ganz charmante kleine Serie, in der sich zwei Teenager über ein kleines rotes Notizbuch im weihnachtlichen New York darüber kommunizieren, sich dabei verlieben. Das ist kitschig, das ist natürlich auch zuckersüß, aber ich finde mit ganz angenehmen Dynamiken zwischen den Darstellern, auch wenn es natürlich um klassische Teenager-Baustellen geht. Everything changed,
you all I need. Lily?
Ja.
Ja, also das ist wirklich nett, auch wenn es wie gesagt eine klassische Geschichte ist. Und ich habe auch dieses Jahr auf Netflix total gerne Weihnachten zu Hause geguckt. Das ist eine norwegische Produktion, die bereits im letzten Jahr schon lief. Und ich muss aber auch sagen, dass mich persönlich in diesem Jahr sowieso der ganz große Kitsch so ein bisschen um den Finger gewickelt hat. Also ich habe auch Dolly Partons Christmas on the Square mit Begeisterung gesehen. Das ist ein Musical-Drama, das kein einziges Weihnachtsfilm-Klischee auslässt. Also Engelsfigürchen,
okay.
Dolly singt und ich sag mal, die Songs sind natürlich auch hochgradig kitschig.
Da müssen wir kurz nochmal reinhören, ist klar.
Auf jeden. Wherever you go, and always leave an afterglow, be a beacon in the night. Light your lamp and spread the light. May this
light. Oh ja.
Ja.
Da
also ich sag auch.
Wurde nichts ausgelassen, ne?
Ja, Kariesfaktor 10.000 bei der Süße. Das wurde alles mitgenommen dieses Jahr. Und wäre das jetzt eben gerade beim letztgenannten nicht Dolly Parton in dem Ganzen gewesen, dann würde man das oder würde ich das wahrscheinlich auch ganz schrecklich finden. Aber da Parton in diesem Jahr sowieso einfach eine ganz große Heldin gewesen ist, also auch mit ihrer überdimensionierten Spende für die Forschung am Corona-Impfstoff, verzeiht man da einfach nochmal alles. Und ich habe das mit Begeisterung mitgenommen.
Die Tipps und Empfehlungen fürs Weihnachtssofa von der Soziologin und Bloggerin Nadia Scherdi. Make America's Architecture Beautiful Again. Donald Trump hat noch einmal kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft zugeschlagen. Und zwar hat er eine Executive Order erlassen, nach der Amerikas Staatsarchitektur in Zukunft beautiful sein soll. Also vorbei mit diesen ganzen modernistischen Auswüchsen der vergangenen Jahre von wegen Brutalismus, Dekonstruktivismus, Poststrukturalismus. Das alles soll, wenn es nach Donald Trump geht, der Vergangenheit angehören. In unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute sprechen wir mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau über das neue Dekret und die Folgen.